Ich glaube, das ist auch eine Frage, wo sehr viel gestritten wird. Es gibt die Leute auf der einen Seite, die sagen, naja, du sollst, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen hast, dann bitte bleib bei dem Unternehmen und schau, dass du dieses Unternehmen so lange baust, bis die Endlichkeit und was auch immer, und irgendwann kannst du es dann verkaufen und bist für immer hoffentlich in deiner Pension. Ich muss sagen, ich glaube, da gibt es auch einen anderen Weg, nämlich den Weg, dass man...
Marian Divkovic ist ja öfter bei mir im Podcast und immer wieder erwähnt er Dominik Sobe. Und so kam ich auch zu Dominik. Und was soll ich sagen? Also eine Idee zu haben ist das eine, sie umzusetzen ist das andere. Und daraus ein Geschäft zu machen ist ja nochmals etwas ganz anderes, denn man braucht Marktverständnis, Anpassungsfähigkeit, Durchhaltevermögen und ein einfach gutes Marketing. Und all diese Disziplinen verbindet Dominik Sobe. Er erzählt im Podcast, wie er eigentlich in den App-Markt kam oder zum App-Building kam und wie er dann eigentlich die Produkte gebaut hat oder auch wie seine Anfänge waren. Und es ist einfach ganz interessant zu hören, wie Dominik mit Copycats umgeht, aber auch wie er Marketing und authentisches Marketing sieht, also auch wie man eben diese Verteilung und das Marketing für Apps schafft, welche drei Apps derzeit wirklich eigentlich sein Kerngeschäft abbilden. Und es ist ein spannendes Gespräch über verschiedene Themen. Auch er hat kurz das Thema Schöpfung angesprochen und auch, warum er immer wieder neue Produkte versucht zu bauen. Und eben ein spannendes Gespräch. Und ich bin mir sicher, dass man einiges lernen und mitnehmen kann. Es ist auch total witzig, einfach Dominik so zuzuhören mit den Geschichten, alles, was er erlebt hat. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Dominik Sobe. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Mein erstes Geld. Ich glaube, mein erstes Geld verdient habe ich wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, während dem Studium. Ich habe irgendwie ein bisschen das Glück gehabt, dass sie ganz am Anfang meine Eltern mich sehr supported haben. Nach dem Gymnasium, ich habe wirklich Freizeitjob irgendwie was arbeiten müssen. Da war ich immer super, super spoiled von meinen Eltern, wofür ich für sie sehr dankbar bin. Und ich glaube tatsächlich, das erste Mal wirklich Geld verdient habe ich, als ich meine erste App gebaut habe, während dem Studium. Ich habe eine kleine App gebaut, die was Studenten hilft, sich auf das auf die Unternehmensberatungspraktika zu vorbereiten. Und tatsächlich war die App mehr oder weniger das erste richtige Geld, was ich gemacht habe. Ich habe davor im Internet versucht, ganz viele so kleine Geschichten, irgendwie Geld zu verdienen. Meine Freunde haben mich damals immer ausgelacht. Ich habe schon ganz am Anfang versucht, immer irgendwie Geld zu machen im Internet mit Formulare ausfüllen. Da gab es mal so Services, wo man den ganzen Tag lang für 10 Cent pro Formular irgendwie so Umfragen ausfüllen kann. Und das war wahrscheinlich das erste Geld, was ich gemacht habe. Aber tatsächlich habe ich nie genug Geld gemacht, dass mir überhaupt die Mindestgebühr ausgeteilt worden ist. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich 2 Monate verbracht, diese Umfragen auszuführen und habe wahrscheinlich 4 Euro gemacht und die Mindestgebühr zum Auszahlen irgendwie 10 Euro. Und meine Freundin hat mich damals immer verarscht, dass ich versucht habe, immer irgendwie Geld zu machen im Internet, aber es hat davon nie hingehauen. Ich wusste nicht wirklich, dass Leute mit Apps oder mit Software im Internet Geld verdienen. Das war mir alles damals noch unbekannt. Aber das war wahrscheinlich so das erste Mal, wo ich mehr oder weniger Geld gemacht habe und dann danach mit Software.
Warum wolltest du immer im Internet Geld machen? Also, woher kam der Wunsch, das Bedürfnis?
Ich glaube, der Grund hauptsächlich war der, dass ich habe meinen Bachelor in Innsbruck gemacht. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und habe, als ich circa ein Jahr oder 2 Jahre lang studiert, habe mich sehr angefangen zu interessieren für die Unternehmensberatung. Ich bin dann auch so einem Verein beigetreten, der heißt ICONS. Das war so eine studentische Unternehmensberatung, die was quasi so ein bisschen hands-on während dem Studium schon versucht, den Studenten zu vermitteln. Und ich wurde da ziemlich reingesaugt in diese Unternehmensberatungswelt. Und als ich dann da quasi immer mehr engagiert habe, musste ich mich mal für Praktikum bewerben. Und als ich dann für diese Praktika hunderte von Büchern gelesen habe und gemerkt habe, dass diese Bücher manchmal hunderte von Euro kosten, nur um sie vorbereiten zu dürfen, habe ich mir gedacht, warum gibt es denn keine App, die mir dabei hilft? Und als ich dann angefangen habe, im App Store zu schauen, habe gesehen, da gibt es wirklich irgendwas. Ich habe mir damals auch schon versucht, ein bisschen auf der Seite Programmieren beizubringen und habe dann irgendwo gelernt, dass man quasi, wenn man sich Programmieren oder Design selber beibringt, sollte man ein Projekt auswählen und das dann quasi mal wirklich von null bis eins durchzubauen und durchzuschauen, ob man das hinkriegt. Und habe mir dann quasi gedacht, na gut, ich lerne gerade schon programmieren, warum versuche ich denn nicht das einfach mit einer App, für die ich jetzt scheinbar eine Idee habe, diese App zu bauen. Dann habe ich monatelang an der App gebaut, hunderte von Fehlern gemacht, aber irgendwann habe ich es geschafft, diese App im App Store zu veröffentlichen. Und dann die ersten zwei Monate, ich hatte dann eine kleine, ich hatte die App quasi halb gratis gemacht. Ein Teil davon war quasi zu kaufen mit einer einmaligen Zahlung von irgendwie 5 € oder so, dass Leute, die wirklich sich vorbereiten wollen auf die Praktikas, dass die dann quasi mir ein bisschen Geld zahlen müssen für den Inhalt der App. Und irgendwann nach 2 Monaten hat dann auf einmal die erste Person tatsächlich 5 € gezahlt. Und dann auf einmal ging es weiter. Und irgendwann waren es dann so pro Monat, ich weiß nicht, vielleicht 50 € pro Monat, aber genug, dass ich quasi auf gut Deutsch Blutlecken angefangen habe und gemerkt habe, wow, es gibt Leute, die quasi für eine Software, die ich gebaut habe, bereit sind, Geld auszugeben. Und als mir das quasi so ein bisschen im Kopf immer mehr klar worden ist, habe ich dann im Internet ein bisschen recherchiert und habe dann rausgefunden, dass es Leute gibt, die was wie der Peter Levels, vielleicht für Leute, die was ein bisschen in der Szene sind, die was quasi ohne viel externes Investment ihre eigene Software bauen und damit Geld machen. Als ich das gelesen habe, dass es Leute gibt, die damit ihre eigene Software Geld machen, war das irgendwie für mich auf einmal so fast ein 180-Grad-Switch von, okay, ich möchte gern in der Unternehmensberatung arbeiten, zu, warum mache ich nicht Apps und versuche damit Geld zu machen, was mir scheinbar viel mehr Spaß macht. Und als ich dann damals die 50 € oder so im Monat gemacht habe, dachte ich mir, naja, ich kann ja einfach, was ist denn, wenn ich es irgendwie schaffe, also nicht 10 so eine Apps zu launchen, dann kann ich vielleicht davon leben oder vielleicht 10-mal mehr Kunden zu generieren. Natürlich war dieser Gedanke viel viel naiver, als es dann tatsächlich sich herausgestellt hat, weil die App hat nie mehr wie 100 € im Monat gemacht und der Weg dahin, eigentlich Geld zu machen mit Software, war viel länger und schwieriger, als ich gedacht habe. Aber ich glaube, dieser Grund, würde mal sagen, Naivität am Anfang, dieser Grundoptimismus hat mir dann dazu verholfen, irgendwie zu versuchen, Software zu bauen und damit dann letztendlich auch Geld zu verdienen und hoffentlich keine Arbeit finden zu müssen. Das war so mein Grundgedanke.
Hast du eigentlich alle Apps für dich selbst gebaut? Weil die erste, ich nenne es mal Unternehmenspraktika-App, das hört man ja raus, die hast du ja eigentlich auch für dich selbst gebaut. Also dass man sagt, okay, ich hätte es gern und jetzt mache ich das einfach. Wie ist es bei den anderen Apps? Also gibt's da, ist das alles für dich selbst gebaut worden oder gibt es da unterschiedliche Zugänge?
Ja, also ich würde sagen, alle meine Apps, die ich gebaut habe, die folgen quasi diesem Konzept, dass man seine eigenen Probleme selber lösen sollte. Scratch your own itch, was man so hört in Englisch. Ich bin ein großer Fan davon, Produkte zu bauen, die dir selbst in irgendeiner Art und Weise helfen, weil ich glaube, dass das der einzige Weg ist, vor allem wenn man den Weg wählen will, dass man quasi eigenständig an seine Apps arbeitet, jetzt nicht vielleicht ein großes Team hat. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, selbst motiviert zu bleiben an diesen Produkten. Und das Schlimmste ist, an einer App zu arbeiten oder an einer Software zu arbeiten, die nach 2 Monaten, die überhaupt keinen Spaß mehr macht, auch wenn sie vielleicht lukrativ ist und vielleicht irgendwann mal viel Geld macht. Das Wichtigste ist irgendwie, ich glaube, den Burnout zu vermeiden. Und ich bin selber schon ganz am Anfang mal ganz, ganz knapp an ganz, ganz großen Burnout davonkommen, als ich 21 war. Es war so schlimm, dass ich meinen Laptop für einen Monat nicht mehr öffnen habe können, weil ich ein bisschen Burnout war. Und ich glaube, ich habe immer mehr gemerkt, dass ich, wenn ich Software bauen will, die schon in irgendeiner Weise ich mich damit identifizieren kann. Ja, davon bin ich ein großer Fan. Ich glaube, das ist auch so für Leute, die quasi so selbstständig ihre eigenen Unternehmen führen wollen, mehr oder weniger auch ein großer Faktor sein sollte, dass man sich da irgendwie motivieren kann. Für andere ist es das Geld. Es gibt Leute, die sind sehr motiviert, einfach mehr Geld zu machen. Und denen ist dann wirklich die Grundmotivation ein bisschen mehr egal. Aber ich würde sagen, zumindest von meiner Erfahrung bis jetzt, die Leute, die wirklich durchhalten, sind die irgendwie einen Funken von auch Motivation haben an dem Produkt und die das auch selber benutzen, damit sie auch wissen, wie man es irgendwie verbessern kann. Es hilft immer, man kann immer seine Kunden fragen natürlich, aber ich glaube, wenn man selber sein Produkt verwendet, dann hat man auch immer ein bisschen eine bessere Einsicht, was verbessert werden muss und genau.
Wann ist eine App erfolgreich?
Naja, wenn sie viel Geld macht.
Was ist viel Geld, ist die Frage.
Was ist viel Geld? Wann ist eine App erfolgreich? Ich glaube, das ist ein Grundsatzgedanke, der viele Unternehmer wahrscheinlich zerspaltet. Denn man kann auf der einen Seite sagen, na gut, wenn ich nicht an irgendwie ein Unicorn jetzt irgendwie das neue Uber gebaut habe, was viele Multimillionen von Euro pro Monat oder was auch immer macht, dann ist meine App nicht erfolgreich. Aber ich würde ehrlich gesagt sagen, dass eine App erfolgreich ist, senkt ein bisschen ab von der Art und Weise, welche Art von Firma man haben will. Ich bin großer Fan von Lifestyle-Businesses. Das heißt, das sind Firmen, die was dir helfen, davon zu leben, die was jetzt genug Geld machen, dass du davon quasi leben kannst, ohne jetzt irgendwie arbeiten zu müssen. Und natürlich auch genug, dass du dir Geld sparen kannst und hoffentlich irgendwann eine Pension hast, mehr oder weniger. Ich glaube, das finde ich ist eine App, die was, oder ein Unternehmen, was successful ist. Ist eine App, die was wirklich genug Geld macht, dass man davon leben kann, meiner Meinung nach.
Wie lange hat es gebraucht, dass du sagst, du kannst davon leben?
Ich würde sagen, circa von ersten Mal Programmieren weg bis zu dem, dass ich davon leben kann. Wahrscheinlich waren es 2,5 Jahre, vielleicht 3 Jahre. Also ich habe sehr früh im Studium angefangen, mir Programmieren beizubringen. Und dann habe ich sehr viele Sachen probiert, die haben alle nicht wirklich hingehauen. Und irgendwann bin ich dann auf ein Produkt gestoßen, was dann genug Geld gemacht hat, dass ich davon leben kann und auch anfangen kann zu reisen. Und genau. Also ein bisschen länger, wie ich gedacht habe. Am Anfang dachte ich mir, das braucht ein paar Monate. Aber leider ist nichts so schnell im Leben.
Was war die erste App?
Weil das Produkt, was mir dann ermöglicht hat, davon zu leben, ist eine Software, die heißt HelpKit. Und das ist im Prinzip eine Software, die Firmen hilft, Hilfszentren zu bauen. Also für die Leute draußen, die vielleicht irgendwann mal ein Produkt verwendet haben und Fragen oder Antworten gebraucht haben für das Produkt, die haben dann sehr wahrscheinlich gemerkt, dass die Firmen sehr an Incentive haben, dass ihr nicht den Customer Support anruft, sondern dass ihr auf deren Website geht und dann die Fragen und Antworten euch selber durchliest. Und im Endeffekt, die Software, die ich gebaut habe, macht genau diese Webseiten. Das heißt, dass man quasi sich selber die Antworten finden kann zu den Fragen, die was quasi die Produkte gebaut worden sind dafür. Und das hat quasi sehr viel ganz am Anfang, das war die erste App, die wirklich, wo ich gemerkt habe, okay, da gibt's genug Firmen, die daran interessiert sind. Und ich hatte einen kleinen Unique Selling Point. Und mein Unique Selling Point war, denn es gibt mittlerweile hunderte von solchen Softwares. Und mein Unique Selling Point war, dass ich quasi diese Help Center Software auf eine andere Software aufgebaut habe, die was auch schon viele Firmen verwendet haben. Die Software heißt Notion. Für die wir es vielleicht Notion nicht kennen, mittlerweile ist das so ein bisschen das neue Microsoft 365, kann man sich vorstellen. Also das ist eine interne Wissensdatenbank, die was viele Firmen verwenden, um ihr Projekt zu managen, um ihre Mitarbeiter onzuboarden. Und im Endeffekt ist das eine Software, die schon viele Firmen verwenden. Und ich habe es quasi ermöglicht, diesen Firmen mit dieser Software, diese Hilfszentren super schnell zu bauen, ohne jetzt einen Programmierer anzustellen oder einen Designer anzustellen und quasi alles selbst zu machen, ohne jetzt irgendwie jemanden neu einzustellen.
Warum hast du dann mehrere Apps gemacht? Weil man könnte ja einfach sagen, okay, ich versuche jetzt das HelpKit noch besser zu machen, noch lukrativer zu machen. Vielleicht versuchen das HelpKit auf andere Projektmanagement-Tools noch zum Beispiel zu erweitern. Warum macht man dann mehrere Apps? Also warum gibt man sich mit dem nicht zufrieden?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist auch eine Frage, wo sehr viel gestritten wird. Es gibt die Leute auf der einen Seite, die sagen, naja, du sollst, wenn du ein erfolgreiches Unternehmen hast, dann bitte bleib bei dem Unternehmen und schau, dass du dieses Unternehmen so lange baust, bis die Endlichkeit und was auch immer, und irgendwann kannst du es dann verkaufen und bist für immer hoffentlich in deiner Pension. Ich muss sagen, ich glaube, da gibt's auch einen anderen Weg, nämlich den Weg, dass man, ich glaube, da gibt's zwei Punkte dazu. Der erste ist, dass ich alle meine Produkte noch immer aktiv entwickle. Es ist nur, dass ich den als sehr großes Interesse gefunden habe, dass ich persönlich nicht an einem Produkt alleine arbeiten kann. Vielleicht auch noch einmal ganz kurz zu dem Punkt. Alle meine Produkte, die ganze Software, die ich baue, ich habe keine Mitarbeiter. Ich habe quasi die Rolle, alle Hüte in der Firma zu tragen. Ich mache das Design, das Marketing, die Softwareentwicklung und auch den Kundensupport. Und was ich gemerkt habe für mich ist, dass nach einer gewissen Zeit wird es ein bisschen langweilig, wenn man sich nur mit einem Produkt die ganze Zeit auseinandersetzt. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch für jemanden, der vielleicht jetzt damit noch nicht so viel zu tun gehabt hat, aber auch wenn das deine eigene Firma ist, ab einer gewissen Zeit wird alles ein bisschen ich würde sagen langweilig. Und ich habe gemerkt für mich, dass ich sehr viel auf Automatisierung sehr früh aufgebaut habe. Das heißt, ich versuche meine Produkte sehr schnell zu automatisieren, so dass ich selber, was den Kundensupport zum Beispiel angeht, nicht wirklich viel Arbeit mehr reinstecken muss. Und das habe ich dann bei HelpKit Gott sei Dank geschafft, zu dem Punkt, dass ich genug Zeit auf der Seite hatte, ein neues Projekt zu starten. Und als es dann so kam, war für mich irgendwie klar, okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit wieder, nach ein paar Jahren, und ich möchte gerne was anderes probieren. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Hauptpunkt. Wie gesagt, nochmal zurück zum Thema Burnout. Ich glaube, wenn man an seine Produkte selber arbeitet, als Indie-Hacker, das ist so die Bezeichnung, wo jemand quasi selbstständig alleine an seinen Businesses arbeitet, ich glaube, man muss sehr aufpassen, dass man nicht in diese Burnout-Schiene wieder rutscht, auch wenn man ein erfolgreiches Business hat, denn viele Leute gehen damit in verschiedensten Weisen um. Für mich, ich habe gemerkt, ich liebe es, neue Produkte zu bauen. Also dieser Anfangsschritt vom Design über das Konzept, Kleinigkeiten wie zum Beispiel den Namen des Businesses, das sind so Dinge, die bereiten mir ultra viel Freude. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt, als ich dann circa 3 Jahre lang jeden Tag an HelpKit gearbeitet habe, irgendwann habe ich das alles so vermisst, dass ich mir gedacht habe, okay, entweder ich baue jetzt ein zweites Produkt oder ich merke gerade, dass ich da irgendwie ein bisschen in den Burnout schon wieder reinrutsche, auch wenn es meine eigene Firma ist, und habe mir dann gedacht, naja gut, weißt du was, ich probiere es einfach. Und das ist quasi der Hintergrundgedanke. Ich versuche einfach quasi, mich konstant ein bisschen zu motivieren, andere neue Dinge zu machen, sodass es mir nicht langweilig wird im Prinzip.
Ist es Burnout oder Bore-out, also dass man sagt, okay, es ist halt einfach ultra langweilig mittlerweile mit dem HelpKit, und vor allem auch, was sind die Anzeichen? Weil ich glaube, das ist ja auch die Schwierigkeit, einfach diese Anzeichen auch wahrzunehmen, weil allein das braucht ja einfach schon eine gewisse Selbstreflexion, weil dieser toxische Gedanke, ja, mir kann das nicht passieren, und da muss man einfach durch schwierige Täler, das gibt's ja auch in der Phase.
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, ich glaube, ich habe mehr oder weniger das Privileg unter Anführungszeichen gehabt, dass ich, als ich ganz am Anfang an der anderen Software, das war jetzt viele Jahre zuvor, gearbeitet habe, und meine erste wirkliche App, die was für Firmen gedacht war, die habe ich für 4 Monate programmiert und habe niemanden darüber erzählt. Ich habe das alles geheim gehalten, weil ich dachte, je geheimer, desto besser, sonst stiehlt mir gar jemand meine Idee, was natürlich sich mittlerweile rausgestellt hat, alles Blödsinn ist. Aber damals habe ich niemandem davon erzählt, 4 Monate diese Software gebaut, und dann habe ich sie endlich veröffentlicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass niemand davon darüber Bescheid weiß. Ich habe das ganze Konzept vom Marketing nicht ganz verstanden, habe nur programmiert. Das ist, was auch sehr vielen ich glaube, Softwareentwicklern passiert, dass sie nie wirklich Marketing betreiben. Und als ich dann dieses Produkt veröffentlicht habe, habe ich gemerkt, oh mein Gott, niemand interessiert sich dafür, weil ich auch selber niemanden davon erzählt habe. Und habe dann klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber das passiert sehr vielen Entwicklern, dass man so lange an einem Produkt arbeitet und halt nie wirklich sich damit auseinandersetzt, dass das Marketing eigentlich das Wichtigste ist am Produkt, ne? Weil du kannst ein halbwegs blöde Software bauen, aber wenn du genug Leuten davon erzählst, gibt's immer Leute, die dir hoffentlich dein Produkt kaufen, aber wenn du niemanden davon erzählst, dann kannst du auch die coolste Software schreiben und niemand wird's dafür interessieren. Und das ist genau mir passiert und dann gab's einen Punkt, wo ich so lange dran gearbeitet habe und dann die Software veröffentlicht habe und dann dachte ich bin in 2 Monaten Millionär. Und dann hat kein einziger die Software gekauft. Und dann kann ich mich noch erinnern, ich war in Lissabon. Ich habe in Lissabon einen Master gemacht und bin dann zurück nach Österreich gekommen zu Weihnachten. Und als ich ankam daheim, auf einmal konnte ich meinen Laptop nicht mehr öffnen. Und ich konnte nicht wirklich ganz verstehen, warum am Anfang und habe dann immer mehr gemerkt, dass der Grund einfach ist, dass ich ein Burnout damals hatte. Also jetzt, ich bin mit den Boredout und Burnout nicht ganz, mit dieser Definition nicht ganz affin, aber im Endeffekt habe ich damals gemerkt, dass ich im Prinzip mich überarbeitet habe und vielleicht auch an etwas gearbeitet habe, was mich nicht ganz so interessiert hat. Und aus dem habe ich dann sehr viel lernen können oder lernen müssen, dass ich selber an Produkte arbeiten muss, die mir auch Spaß machen. Und ich glaube, mittlerweile dann bei Helpkit zum Beispiel, nach so 2-3 Jahren, habe ich dann wieder gemerkt, dass da schon ein paar Symptome, die ich damals schon hatte, nämlich, dass ich auf einmal immer so motiviert bin und dass die ganze Zeit irgendwie, jeder Tag fühlt sich gleich an. Ich mache ein paar Verbesserungen am Produkt und dann muss ich wieder da an Kunden antworten. Aber die Fragen sind auch immer das Gleiche und was ich verbessere. Ich meine, ab einem gewissen Punkt ist auch bei einem Softwareprodukt auch hat man auch so viele Funktionen gebaut, die vielleicht dann auch genügend sind, oder? Das heißt, es gibt nicht viel mehr Funktionen, die jetzt eine Software wirklich braucht. Und habe dann auch gemerkt, im Moment gibt's irgendwie nicht was Kunden, also neue Funktionen, die Kunden unbedingt haben wollen. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, okay, da fühlt sich jeder Tag genau gleich an, so ein bisschen wie und täglich grüßt das Murmeltier, keiner. Und als ich das gemerkt habe, glaube ich, war es okay. Ich glaube, ich bin da schon so ein bisschen wieder in dieser Schiene und wusste dann, okay, um da rauszukommen, muss ich einfach irgendwas Neues machen. Und so hat es dann angefangen.
Wie viele Apps hast du mittlerweile, die was wirklich aktiv laufen? Also von gescheiterten Apps reden wir gar nicht.
Ja, gescheiterte Apps sind wahrscheinlich über 15, aber wahrscheinlich Apps, die wirklich laufen und Geld machen, würde ich sagen 3.
Ab wann weißt du, dass du eine Idee weiterverfolgen solltest? Mhm. Und wann begräbt man das? Weil es ist ja viel Energie reingeflossen und dann einfach zu sagen, loszulassen und den Sargdeckel drauflegen, schwierig,
ja.
Vermutlich.
Ja, guter Punkt. Ich glaube, das ist auch ein sehr guter Unternehmer, Fehler, der sehr oft am Anfang passiert, wenn man an seiner allerersten Idee arbeitet, nämlich, dass man nicht wirklich checkt, wann man aufhören sollte und man sieht ein bisschen so, dass das eigene Unternehmen auch wie das eigene Baby ist und da gibt es ja tatsächlich sogar Studien, die wirklich zeigen, dass Unternehmer ihre Firma ein bisschen also psychologisch wirklich assoziieren, als wäre es das eigene Kind und das eigene Kind aufzugeben natürlich sehr, sehr schwierig und ich glaube, das ist was man, wenn man ein bisschen in der Szene ist, in dieser Selbstständigkeit und Indie-Hacker-Szene, merkt, dass das am Anfang sehr vielen passiert. Und Gott sei Dank gab es auch während ich da dran gearbeitet habe, schon sehr viele Leute, die was auf Twitter oder X heute sehr viel über diese Probleme geschildert haben. Ich habe dann schon sehr früh mitgekriegt, dass das sehr vielen passiert und dass sehr viele sagen, schau, es geht, also der Markt interessiert sich nicht, ob deine Firma cool ist oder ob das dein Baby ist. Nämlich der Markt interessiert sich nur, ob in irgendeiner Art und Weise der an Mehrwert bietet, der Produkt. Und ich glaube, man muss irgendwann merken, wenn man an einem Produkt, ich glaube sehr pragmatisch, wenn man an Produkten mehr wie vielleicht ein halbes Jahr arbeitet und jetzt im Sinne von Profit oder Revenue irgendwie sich da nicht wirklich was tut. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um vielleicht mal drüber nachzudenken, ob das vielleicht doch nicht die beste Idee ist. Und da gibt's auch sehr viele Arten, sehr viele verschiedene, ich würde sagen, Wege, wie man damit umgehen kann. Ich muss sagen, das Beste ist einfach, sehr pragmatisch zu sein mit einer Business-Idee und dass man diese Ideen nicht wirklich, dass man sich nicht sehr daran hält, jetzt wirklich zu sagen, okay, das ist mein Baby, diese Idee hat mir jetzt dann irgendwie, die habe ich schon seit meinem Leben lang geträumt, niemand interessiert sich dafür. einige sagen, naja, schau, vielleicht nach 2 Monaten sollte man aufhören mit der Idee, wenn sie wirklich überhaupt keinen Ertrag bringt. Einige sagen ein halbes Jahr, einige sagen vielleicht ein Jahr ist zu wenig, weil manchmal brauchen einige Ideen länger wie ein Jahr. Und da gibt es auch genügend Beispiele. Ich muss sagen, als für mich pragmatisch habe ich gesagt, wenn ich so nach so 3 Monaten nicht sehe, dass irgendjemand, weißt du, sehr enthusiastisch über die Produkte ist, die ich gebaut habe, dann merke ich, okay, das hat vielleicht keinen Sinn. Und man sieht sehr, sehr früh am Anfang, glaube ich, auch die E-Mails, die man bekommt von potenziellen Kunden, die sagen, wow, das schaut super cool aus, das ist, was ich immer schon verwenden wollte. Oder niemand schreibt dir, das ist schon einmal ein schlechtes Zeichen, und dann vielleicht auch niemand kauft es, dann ist es vielleicht auch sehr gut, gutes Zeichen. Aber man muss, glaube ich, ein bisschen sich disassoziieren von diesen, okay, das ist mein Baby, und einfach sehr viel probieren, sehr viel ausprobieren, in sehr schneller Zeit sehr viel ausprobieren und dann sich an das stürzen, was am meisten, was Leute am meisten feiern oder mögen.
Was haltest du von Copycats? Weil deine Ideen sind ja schon, würde ich jetzt sagen, und man hört es zumindest raus, originell und sind so deine eigenen Ideen. Aber dann gibt es ja einfach die, die was einfach versuchen, das Marketing besser zu machen und einfach Apps zu kopieren.
Ja. Meine Meinung über das hat sich auch, glaube ich, 170 Grad gedreht über die letzten, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre, in denen ich das jetzt dann mache. Ganz am Anfang war ich sehr, sehr enttäuscht und auch sehr angefressen über Leute, die jetzt irgendwie Ideen von mir kopieren und dann vielleicht auch noch so tun, als wären sie die, die was über die Idee quasi als erstes rausgefunden haben. Und ich war da immer sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr angefressen, und das hat mir den ganzen Tag verhaut, um ehrlich zu sein. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das passiert auch sehr vielen, die ihre erste Firma haben und dann irgendjemand rauskommt mit einer Idee, die vielleicht sehr ähnlich ist oder vielleicht sogar 1:1. Meine Erfahrung aus jetzt wahrscheinlich 7 Jahren Selbstständigkeit ist, dass in sehr, 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 sehr vielen Fällen das sehr viel verschwendete Energie ist. Also meine Produkte sind mittlerweile, glaube ich, hunderte Mal kopiert worden, und für das Produkt, für ein anderes Produkt, RedReach, das ist eine Marketing-Software für Reddit, so ein großes Online-Forum, das sehe ich pro Tag, schicke mir Freunde, schau mal, die Website sieht ja genau gleich aus wie deine, schau, der hat sogar fast denselben Namen. Und ich muss sagen, mittlerweile habe ich einfach gemerkt aus meiner Erfahrung, dass sehr oft Leute einfach den einfachen Weg wählen und einfach eine Idee kopieren, weil sie im Internet lesen, dass sie vielleicht erfolgreich ist, aber sehr oft einfach das Durchhaltevermögen fehlen. Also ich sehe alle wahrscheinlich 90% der Copycats, die gibt's einfach nach 2 Monaten, 3 Monaten nicht mehr. Sogar heute habe ich gesehen in meinen E-Mails, dass ein ehemaliger Wettbewerber, der mich 1:1 kopiert hat, auf einmal seine Idee aufgeben hat und jetzt sogar meine Software verwendet. Und der hat mir sogar geschrieben und gesagt, schau, das hat keinen Sinn mehr für mich. Also das gibt's auch. Im Großen und Ganzen muss ich aber auch eins sagen, was auch wichtig ist, abgesehen davon, dass viele Copycats das Durchhaltevermögen nicht haben oder auch nicht die Motivation, weißt du, dieses Interesse. Man, wie gesagt, also der Punkt, den ich früher erwähnt habe, dass man an Dinge arbeiten sollte, einen selber zumindest ein bisschen interessiert, das merkt man sehr oft bei Copycats, dass die halt nur daran arbeiten, weil es eventuell vielleicht Geld bringt. Und die sehen halt gar nicht die Probleme und das, was jeden Tag passieren muss, damit die Software oder die Firma funktioniert. Deswegen scheitern die auch. Und für die 10%, die was dann wirklich vielleicht sogar gleich gut sehen oder vielleicht sogar besser, muss ich einfach sagen, als jemand, der im Kapitalismus lebt, ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert, da muss ich mir auch selber in irgendeiner Art und Weise eingestehen. Das ist einfach, wie Kapitalismus funktioniert, nicht? Also die Ideen sind nicht wirklich viel wert. Das ist alles, das Einzige, was viel wert ist, ist die Exekution. Und wenn jemand eine App baut, die besser ist wie meine App und die vielleicht sogar besser aussieht oder bessere Funktionalität hat, dann muss ich mich hinsetzen und versuchen, die App besser zu machen, weißt du? Und ich glaube, das zu verstehen, braucht ein bisschen Zeit, weil das ein bisschen auch wehtut, wenn man dann auf einmal einen Wettbewerber sieht, der einen vielleicht am Anfang kopiert hat und auf einmal wird er besser und dann sieht man Dinge, die er vielleicht sogar besser macht als man selbst. Und ich glaube, man muss das einfach als Motivation sehen. Man kann das entweder sehen als, okay, das ist super blöd und jetzt mein ganzer Tag ist verhaut und was soll ich machen? Vielleicht soll ich über den jetzt auch noch blöd reden, öffentlich oder was auch immer. Oder man sieht das einfach als Motivation und sagt, na okay, wow, der hat da wirklich irgendwas geschafft, das wirklich gut ist und jetzt versuche ich mich da auch anzusetzen und versuche mein Produkt zu verbessern. Und das ist so ein bisschen die Lessons, glaube ich, die man lernt, je länger man das macht. Ganz am Anfang ist es sehr normal, dass man sehr, sehr defensiv gegenüber so Copycats ist, aber ja.
Man weiß ja auch nicht, was man kopiert, oder? Also das denke ich mir immer, also man kann ja die Oberfläche kopieren, aber was dahinter steckt, was das Warum ist, auch bei Marketingkonzepten ist ja dasselbe. Also jeder will auch irgendwie Apple kopieren, aber die wissen halt nicht, was dahinter steckt. Also die wissen ja nicht, warum genau diese Kampagne so ausschaut oder warum Sujet oder warum ein Video genau so aufgebaut ist. Also ich glaube, dass das ja auch das Schwierige ist, einfach zu verstehen, was man kopiert. Und das ist ja unmöglich. Und man ist ja immer hinten nach, oder? Also du bist ja, wenn ich dich jetzt kopieren würde, bin ich ja eigentlich immer 4 Monate oder 3 Monate hinter dir. Weil einfach dein Entwicklungssprung ist ja ganz anderer bei dir. Also du bist ja schon 6 Monate weiter, weil du ja in die Zukunft denkst und weißt, wie sich weiterentwickelt. Also deswegen finde ich ganz interessant, dass das immer noch versucht wird.
Ja, 100%. Ich muss eins sagen, jetzt mit dem Trend, dass Künstliche Intelligenz mittlerweile so gut ist, zumindest fürs Programmieren, dass dieser Vorsprung immer geringer wird, nicht? Weil jemand kann mittlerweile wahrscheinlich schon mit den ganzen KI-Tools in irgendeiner Art und Weise vielleicht ein Copycat sehr schnell bauen. Allerdings, wie du sagst, ich glaube, dass viele einfach, auch eine Künstliche Intelligenz kann nicht hinter die Leinwand schauen, oder? Und wissen wirklich, was abgeht. Und ich glaube, bis wir so weit sind, vielleicht wird das irgendwann mal passieren, hoffentlich nicht, aber ich glaube, wenn die KI weiter so gut wird, irgendwann wird das passieren. Aber bis dahin, wie gesagt, also ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, sich nicht zu viel Zeit mit Copycats auseinanderzusetzen. Ich versuche da auch sehr oft wirklich einfach, wenn ich ein Copycat sehe, ich schließe einfach den Browser. Ich schaue kurz nach, okay, ist da irgendwas, wo ich vielleicht was draus lernen kann? Und dann schließe ich aber den Browser und denke nicht mehr drüber nach, weil das ist einfach verschwendete Zeit. Man sollte einfach darauf hören, was die eigenen Kunden besser haben wollen, was die eigenen Kunden wirklich Probleme haben und sich auf das konzentrieren. Und ich glaube, dann sind die Copycats auch weniger schlimm.
Wie gelingt dir das Marketing? Weil das ist ja, also ich habe ja Marian, ja, ich weiß nicht, ob du seine App verwendest und er erzählt mir immer wieder voller Freude, wie viel Revenue er mittlerweile macht. Aber er sagt halt auch immer, der Knackpunkt ist, wie schafft man diese Verteilung? Also wie schafft man es, dass Menschen auch am Ende des Tages die App runterladen? Und da hat er ja einiges erzählt im Podcast, dass das auf TikTok gesperrt worden ist, sofort gebannt worden ist, 3 verschiedene Accounts aufgebaut hat und so weiter. Wie schaffst du das? Also wie gelingt das?
Ja, ich glaube, das ist mittlerweile so der Holy Grail. Ich sehe das auch bei Marian, der ist da wirklich der 100.000% dahinter und der schreibt mir dann auch immer, wenn er wieder auf TikTok gebannt worden ist.
Klingt nach einem regelmäßigen Ereignis.
Ja, tatsächlich, es ist mir auch schon 2-mal passiert. Das Riesenproblem ist auf TikTok, für alle, die was das interessiert, man will auf TikTok in den meisten Fällen die USA, so Leute, die was in den Vereinigten Staaten leben, adressieren. Und TikTok mag das aber überhaupt nicht, wenn man in Europa lebt, jetzt in Österreich und hat so einen TikTok-Account und dann postet man Videos, dann wird das nur den Leuten gezeigt, die in deinem größeren Umfeld sind. Also wenn Glück hast, wahrscheinlich in Europa, aber wahrscheinlich sogar noch mehr in Österreich und Deutschland oder Italien, was auch immer. Und wenn man aber jetzt irgendwie sein Produkt vermarkten will, will man halt unbedingt in die USA, dann muss man da halt ein paar Hacks anwenden. Da kann man ja VPNs und was auch immer verwenden, aber TikTok ist halt schlau genug und kann das sehr schnell rausfinden. Und dann sperren sie halt deinen Account schon wieder. Und das ist halt ein Ultra-Pain. Da gibt es mittlerweile so viele Hacks und die Hälfte, oder was, 90% funktioniert nicht. Lange Story, aber im Endeffekt, was meine Gedanken sind über Marketing, ich glaube, es hängt immer sehr vom Produkt ab. Jedes Produkt ist, glaube ich, hat eine andere, einen anderen Vertrieb in einer Art und Weise. Ich bin ein großer Fan von für ein neues Produkt sich immer an den Basics zu halten, also ein Fundament zu haben für das Marketing. Und das sind Kleinigkeiten wie natürlich eine gute Webseite, eine Webpräsenz, dass man auch aktiv ist auf Social-Media-Kanälen. Ich sage, das ist alles sehr generisch, aber ich sage nur, viele, ich glaube, es wird immer wichtiger, dass jetzt auch mit KI und AI, was auch immer, dass viele Leute kaufen gerne Produkte von anderen Leuten, nicht von anderen Firmen. Nicht, je mehr man sich irgendwie mehr reinversetzen kann in ein Produkt, desto eher ist man gewillt, auch dieses Produkt zu kaufen gegenüber vielleicht einem Wettbewerber. Und was ich damit meine ist, je mehr man authentisch sein kann im Internet, Social Media, desto mehr, glaube ich, hat man die Chance, jetzt auch mit AI immer mehr ein bisschen rauszustechen. Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, das zu machen, aber einfach aktiv auf Social Media zu sein und auch sich sehr viel Gedanken darüber zu machen, welche Sachen man postet, die auch authentisch wirken und nicht nur von der KI generiert worden sind, was jetzt viele Firmen natürlich machen, weil es super schnell geht. Aber ich glaube, einfach authentisch zu sein ist sehr wichtig, wird auch immer wichtiger. Und natürlich, heutzutage, die ganzen Leute, die obviously schauen jetzt nicht mehr wirklich irgendwie Zeitungen oder Facebook-Ads oder was auch immer. Ich glaube, viel passiert halt mit Organic Shortform-Content, so wie auf TikTok oder auf Instagram, wo Leute halt den ganzen Tag nur noch auf den Handy sind und scrollen, wenn man halt meistern kann, dass man quasi da dann aufstand mit seinen Produkten, natürlich sehr, sehr gut. Das ist aber mehr, würde ich jetzt mal sagen, bei Apps und Produkten, die vielleicht jetzt im B2C-Bereich sind, Produkte, die was man jetzt vielleicht nicht als Firma verwendet. Ich glaube, so im Firmenbereich ist schon auch noch sehr wichtig, dass man von Suchmaschinen gefunden wird oder heutzutage dann auch von AI-Suchmaschinen, also ChatGPT und Claude und Gemini und was auch immer, dass man quasi, wenn jemand mit ChatGPT fragt, was ist das beste Help-Center-Software, dass dann da auch HelpKit unter den ersten drei quasi von dieser AI vorgeschlagen wird. Das ist, glaube ich, super wichtig, wird auch immer wichtiger. Das meine ich mit Basics, also eine gute Webpräsenz, dass man im Internet auch gefunden wird, wenn jemand darüber redet und authentisch zu sein. Das ist, was ich versuche mit all meinen Produkten. Und ich bin auch ein großer Fan mittlerweile auch von YouTube. Ich glaube, es ist ein bisschen underrated. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass YouTube die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist. Und sehr oft Leute, wenn sie nach Produkten suchen, vielleicht ein YouTube-Video schauen wollen. Und die Suchergebnisse auf YouTube sind noch nicht so saturiert wie jetzt vielleicht auf Google. Und da hat man dann vielleicht auch Chancen, sich da ein bisschen noch reinzuschleichen. Das mache ich auch sehr gern. Und ansonsten, ich bin auch sehr aktiv auf X. Ich versuche auch aktiv auf LinkedIn zu sein, aber ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von LinkedIn und ich glaube auch, dass LinkedIn mich shadowbanned hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin sehr aktiv auf Twitter und versuche da meine Erfahrung, irgendwie Produkte zu bauen, auch immer sehr öffentlich und transparent zu teilen mit anderen Leuten. Und ich habe auch gemerkt, dass das auch mir ein bisschen einen Marketing-Vorteil gibt, weil Leute, die vielleicht mein Produkt verwenden wollen, dann auch auf mich dann auf Twitter stoßen und dann sehen, ah, okay, das ist ein echter Mensch, der redet auch sehr transparent über die Firma, die er baut und das schafft dann auch vielleicht indirekt Vertrauen und das führt dann natürlich auch dazu, dass Leute vielleicht auch meine Software verwenden und ich glaube, das wird auch immer wichtiger, dass man irgendwie Vertrauen schafft, vielleicht als Gründer oder als Gründerteam. Genau.
Gelingt das auch mit Faceless Content?
Ich glaube, ja und nein. Also ich sehe auf Twitter schon immer wieder, dass man jetzt nicht unbedingt sein Gesicht posten muss, dass das auf Twitter auch sehr gut funktioniert. Allerdings, ich glaube, wie gesagt, wieder mit AI und allem, je mehr man persönlich sein kann und natürlich das Face, das Gesicht zu zeigen, ist natürlich ultra, wird immer wichtiger. Man sieht das auf YouTube vielleicht, wenn man sich die ganzen kleinen Vorschaubilder anschaut auf den YouTube-Videos. Die Vorschaubilder, die was Gesichter haben, sind 100-mal mehr angeklickt, wie die, was keine Gesichter haben. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen der Meinung, dass je mehr die künstliche Intelligenz natürlich auch faken kann, wenn man halt irgendwie rausstechen kann, dass man ein echter Mensch ist, der was auch interessiert ist an dem Produkt und das halt verbessern will für die Community, dass das auch wirklich einen Vorteil bringt, auch wenn das vielleicht nicht so klingt. Ich glaube, viele denken sich, ich will mir da nicht vor die Kamera stellen, jetzt baue ich schon eine Firma, jetzt muss ich mich da nur vor die Kamera stellen und noch deppert drüber reden. Ich glaube, das wird jetzt ehrlich gesagt immer wichtiger. Und wenn man sich da dagegen super weigert, wird man da die Konsequenzen davon früher oder später merken.
Okay, spannender Punkt, spannender Punkt. Also die Frage, was ich mir jetzt gerade stelle mit Content, wie glaubst du, kann man da eigentlich noch einzigartig sein? Weil auch Authentizität, ja, also das kann man nicht kopieren, klar. Aber so die Idee, ja, da gibt es ja auch wieder jede Menge Copycats, oder? Also glaubst du, dass man immer das authentisch sein unkopierbar ist oder dass das auch eine Gefahr haben kann in der Zukunft, dass das kopiert wird?
Ich muss sagen, ich glaube, dass das der falsche Zugangspunkt ist vielleicht, denn ich glaube, authentisch zu sein ist im Prinzip ein sehr ein Thema, wo ich sagen muss, lass mich überlegen, vielleicht die beste Art, es zu beschreiben, ist Leute, die von anderen Leuten lernen am besten von Leuten, die vielleicht einen Schritt über ihnen sind, oder? Es gibt da sehr viele Studien, die auch zeigen, dass wenn man jetzt von irgendjemandem lernt, der was vielleicht viel zu erfahren ist, dass man sich da viel schwerer tut, sich reinzuversetzen. Und ich glaube, dass wenn man sehr transparent zum Beispiel über seine Geschichte und seine Erfahrungen im Internet teilt, dass es immer wieder Leute gibt, die sich vielleicht einen Schritt vor dir befinden. Und dann gibt es vielleicht Leute, die sind schon viel weiter, die interessiert das vielleicht nicht ganz so. Was ich damit meine, ist, dass ich glaube, dass die Journey, so dieser Leitweg irgendwie, dass der für Leute sehr interessant ist und der schwer ersetzbar ist. Ich meine, es gibt genug andere Leute, aber ich glaube, dass man authentisch zu sein heißt ja, dass man sich für irgendetwas sehr sehr stark irgendwie positioniert und man auch dahinter steht. Und ich glaube, Leute können sich immer damit irgendwie identifizieren. Wahrscheinlich gibt es einen anderen Typen, der redet vielleicht über ein Produkt, das ähnlich ist, aber ist vielleicht viel langweiliger oder hat vielleicht ein komplett anderes Weltanschauungsbild. Und ich glaube, ich merke das zum Beispiel, ich sehe das sehr oft, die Accounts, die ich am liebsten follow, die ich am liebsten subscribe auf YouTube oder auf Twitter, das sind alles Accounts, die haben weniger wie 2000 Follower. Das sind sehr kleine Accounts und es ist so cool, diese Videos zu sehen von Leuten, die quasi entweder gerade starten oder vielleicht sogar schon sehr successful sind, aber viele Leute wissen darüber noch nicht Bescheid. Man kann da sehr viel daraus lernen, finde ich, von so Underdogs, Leute, die jetzt nicht wirklich bekannt sind, versus die was schon einfach quasi komplette maschinelle Produkte auf YouTube haben, die was so hunderte Millionen Follower haben und die ganze Zeit sagen, dass sie ein Business-Guru sind und dir helfen, Millionär zu werden, was natürlich alles komplett Bullshit ist. Ich glaube, Leute identifizieren sich sehr viel mit Leuten, die authentisch sind und vielleicht so mehr oder weniger in ihrem Skillset operieren. Und ich glaube, das wird es immer geben. Aber natürlich, ich glaube, es gibt immer Leute, die einen versuchen, auch dark zu kopieren. Aber da merkt man, glaube ich, auch schnell, dass das wahrscheinlich noch weniger gut funktioniert, als wir jetzt bei Produkte zu kopieren.
Du hast gesagt, drei Apps laufen bei dir derzeit richtig gut. Du hast gesagt, RedReach, wahrscheinlich das HelpKit. Und was ist die Nummer drei?
Ich habe vor kurzem ist mir auch ein bisschen langweilig geworden mit RedReach. RedReach und HelpKit sind zwei Produkte, die sehr die werden von Firmen benutzt, von sehr großen Firmen bis zu kleinen Startups. Was mir mittlerweile ein bisschen interessanter geworden ist, sind Produkte zu bauen, die was von jedem verwendet werden können, also kleinere Apps. Und ich habe eine kleine App geschrieben, die heißt Juicy. Das ist eine App für das MacBook, für Apple MacBook. Das, was die App erlaubt, quasi Leuten, wenn ihre Batterie leer wird, sehr, sehr große Notifications zu sehen oder in irgendeiner Art und Weise Erinnerungen, wann die Batterie stirbt. Und tatsächlich erlaubt das MacBook oder macOS erlaubt keine custom konfigurierbaren Batterie-Alerts und im Endeffekt Juicy hilft quasi, dir zu zeigen, wenn zum Beispiel deine Batterie auf 5% ist, dann zeigt der Juicy so eine ultra große Anmeldung, hey, so eine große Meldung, hey, du hast nur 5%, dein Computer stirbt in 2 Minuten, vielleicht steckst du es mal an. Das klingt super dumm, aber das ist ein Problem, was mir sehr oft passiert ist, denn ich reise sehr viel und ich arbeite sehr viel aus Kaffeehäusern. Und sehr oft ist es so, dass es keinen Stecker gibt oder vielleicht gibt es einen Stecker, aber dann ist das Kabel zu kurz. Das heißt, ich arbeite sehr viel von meiner Batterie, von meinem MacBook. Und so oft verwende ich mein MacBook bis auf die aufs letzte Prozent. Und so oft passiert es, dass ich diese Anzeige beim MacBook, es zeigt dir an, wenn du 10% hast. Aber ich brauche eine Anzeige, die mir das zeigt bei 6, 5 und dann nochmal bei 1%, damit ich dann wirklich aufhören kann. Und sehr Nischproblem, aber tatsächlich gibt es genug Leute, die was das auch verwenden, im Zug oder was auch immer, habe ich jetzt mittlerweile herausgestellt. Und dann wollte ich unbedingt diese App bauen, habe die App gebaut und tatsächlich nach 2 Wochen hat dann Apple auf ihren offiziellen Mac App Store die App auch gefeatured, was super cool ist. Das heißt, die Juicy Clip-Zeit ist noch auf der Startseite, vielleicht, wenn jemand das hört, nimmer, hoffentlich noch immer, aber das war ein ultra cooles Feedback und genau, das ist so die dritte App. Im Prinzip einfach nur eine App, die dir anzeigt, wie viel Batterie du noch hast.
2 Fragen habe ich noch an dich, lieber Dominik. Und zwar, welche Apps verwendest du? Vielleicht welche 3 Apps begleiten dich so während des Tages? Also nicht unbedingt am meisten, ja, wie, keine Ahnung, WhatsApp oder so, sondern so Apps, wo du sagst, die sind nicht von dir und die sind richtig cool fürs Leben einfach. Die erleichtern dir dein Leben.
Okay, Nummer 1 vielleicht Raycast. Raycast ist eine App für macOS und es ist ein Ersatz für Spotlight, für die Leute vielleicht, die Spotlight kennen. Wenn man Command und die Leertaste drückt, dann kommt so ein Suchfenster am MacBook, wo man zum Beispiel Dateien suchen kann oder vielleicht eine Webseite öffnen, sehr schnell. Von der Tastatur aus, dass man nicht die Maus verwenden muss oder das Trackpad. Und Raycast ist im Prinzip genau dasselbe, aber 10-mal besser, 10-mal cooler und man kann damit ultra, ultra produktiv sein. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ein Feature von Raycast alleine, das finde ich ultra wert ist zu verwenden, ist, dass man sein Clipboard, das heißt der Ort, wo man quasi, wenn man Sachen kopiert, copy-pastet, man kann sein Clipboard quasi speichern. Das heißt, ich kann quasi alle Dinge, die ich jemals kopiert habe, mir nochmal anschauen und muss dann nicht die ganze Zeit zurück vorgehen, sondern habe alles quasi in einem Suchfenster. Und allein das Feature alleine hilft mir jeden Tag hunderttausende Mal. Das wäre Nummer 1. Nummer 2, Notion. Ich habe eine Firma, die was auf Notion aufbaut. Nicht aus irgendeinem Grund, sondern weil ich Notion auch verwende für alles, was irgendwie zu tun hat mit meiner Wissensdatenbank, Knowledge Base Management. Ich schreibe auch mein Tagebuch in Notion. Ich habe alle meine Firmenkosten und Firmen-Dinge, die was irgendwas zu tun haben, alles in Notion. Notion ist wie einfach ein Notizbuch, aber 100-mal besser, meiner Meinung nach besser wie Apple Notes oder was sag ich immer, glaube ich, bei Microsoft, weiß gar nicht mehr, was der Name war, aber anyway, das ist auch App Nummer 2 und App Nummer 3, ich glaube, vielleicht eins, was mir sehr viel hilft, ist ein bisschen schwieriger zu googeln, das heißt Beeper, mit einem weichen B-E-E, hartes P-E-R. Beeper ist ist eine App, die was dir hilft, alle deine Kommunikationsgänge, die WhatsApp, Telegram, Instagram, was man auch immer verwendet, in einer App zu haben. Das heißt, ich musste die ganze Zeit hunderte von Apps, WhatsApp, Telegram separat aufhaben als Website, sondern diese App hilft dir quasi alle deine Kommunikationsmöglichkeiten, was auch immer du verwendest, quasi in einer App zu haben. Das verwende ich auch 100-mal am Tag. Und die App hieß mal Texts, also wie Text auf Englisch. Und diese wurde aber gekauft und jetzt heißt es Beeper. Bisschen komischer Name, aber ja.
Cool, okay. Spannend, sehr spannend. Eine Frage habe ich noch, Dominik. Was möchtest du noch sagen?
Was möchte ich sagen? Ich glaube, ein Ding, das mir sehr am Herzen liegt und vor allem, weil ich auf Deutsch spreche, vielleicht Leute, die was den Podcast bis jetzt hergehört haben, mir manchmal hören, dass ich ein bisschen struggle, dass ich irgendwie Anglizismen verwende oder mein Deutsch nicht super perfekt ist. Es tut mir sehr leid. Ich war schon sehr lange nicht mehr in Österreich. Ich lebe meistens zwischen Portugal und Südostasien. Was mir im deutschsprachigen Bereich sehr wichtig ist, und ich sehe das sehr, sehr oft, ist, dass Leute sehr, sehr risikoavers sind. Und ich glaube, als Letztes, was ich sagen will, ist, Leute, die was das hören und die sich vielleicht Gedanken machen, ihr eigenes Unternehmen zu bauen, bitte, bitte versucht es. Und vor allem, je jünger ihr seid, desto mehr versucht es. Aber auch wenn ihr schon ein bisschen älter seid, versucht es. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, wie zu versuchen, selbstständig zu werden und auch einfach zu schauen, was passiert. Ne? Weil ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Business-Idee vielleicht nicht klappt. Aber auch dann, vielleicht kann man eine zweite Business-Idee versuchen. Ne? Also zu dieser Idee, ich gründe eine Firma und die haut da nicht hin und dann gebe ich wieder alles auf. Vielleicht, wenn man ein bisschen mehr versucht, agil zu sein und zu sagen, okay, ich versuche da jetzt einfach mal vielleicht für ein Jahr einfach verschiedenste Business auszuprobieren. Und vielleicht haut dann eins hin und das kann dir dann dein ganzes Leben verändern. Ich glaube, ist etwas, was ich sehr oft sehe, jetzt so im deutschsprachigen Bereich, dass man sehr risikoavers ist und vielleicht hat man ja schon auch einen Job natürlich. Und ich würde trotzdem sagen, auch wenn du einen Job hast, dann kannst du vielleicht trotzdem, wenn du ein bisschen Zeit findest, am Abend oder am Wochenende, an der Business-Idee arbeiten. Und ja, das ist ein Ultra-Pain und das erfordert sehr viel Wille, aber ich würde sagen, das ist es auf alle Fälle wert. Ich sage jetzt keinen, dass du den Job kündigen solltest, auf keinen Fall, aber ein bisschen die Zeit nehmen, die man vielleicht auf Netflix verbringt zu viel oder was auch immer, auf TikTok. Ich glaube, man hat sehr viel mehr Zeit, als man glaubt. Und wenn man die vielleicht investiert irgendwie in eine Business-Idee, ja, das kann dein Leben verändern. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und ja, ich hoffe, ich sehe mehr Leute, die was quasi versuchen, auch ein bisschen über den Teller ranzuschauen und zu wissen, dass man eine Firma gründen kann, ohne Mitarbeiter, ohne viel Investment jetzt von irgendeinem Venture Capitalist oder was auch immer. Ihr könnt wirklich das Konzept Bootstrapping, das kann man googeln, dass man quasi einfach mit fast keinem Geld eine Idee startet. Heutzutage ist es einfacher denn je und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Und
vielen Dank. Vielen Dank für deine Worte, für deine Zeit. Dir weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Ich bin gespannt, welche Apps noch kommen werden. Und ja, ich bin mir sicher, dass du vielleicht so ein jährlicher Begleiter wirst wie der Marian.
Ja, gern. Danke.
Also
danke,
das ist immer wieder spannend, ja. Danke dir.
Dankeschön.